Herzlich willkommen zum Podcast Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute spreche ich mit Lynn Joanna aus Frankfurt am Main. Lynn hat uns ein Designprojekt mitgebracht namens Frank. Dafür wurde sie sogar ausgezeichnet mit dem Hessen Design Competition Award 2024. Zu ihrem Projekt entstand auch ein Soundtrack. Der wurde komponiert von Brelim.wave oder Lorenzo Roncarati. Den hören wir hier im Hintergrund. Wenn ihr möchtet, dass dieser Podcast auch weiterhin produziert, dann könnt ihr diesen Podcast unterstützen mit einem kleinen Beitrag. Und dazu geht ihr auf die Website designerklärer.de und klickt auf den Button Unterstützen. So einfach ist das. Und nun wünsche ich euch viel Spaß. Ja, zur heutigen Folge begrüße ich ganz herzlich als Designerklärerin Lynn Joanna Witzel. Herzlich willkommen.
Danke, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, was machst du genau? Wo finden wir dich und was tust du als Gestalterin, als Kreative?
Ich arbeite als freiberufliche Designerin mit Schwerpunkt Grafikdesign, Art Direction, im Moment hauptsächlich mit Solo-Selbstständigen. Und das macht mir im Moment am meisten Spaß, würde ich sagen. Grundsätzlich bin ich aber ziemlich weit aufgestellt. Ich habe ja nicht nur Grafikdesign und visuelle Kommunikation studiert, sondern auch Modedesign. Ja, das ist ja eigentlich auch der Weg, der sich bei mir so durchzieht, dass ich von verschiedenen Sachen so ein bisschen was mache.
Genau, du arbeitest in Frankfurt und hast dort ein Studio. Und darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Du hast auch einen Preis gewonnen und auch andere Dinge schon gemacht. Wie bist du denn eigentlich zur Mode gekommen? Warst du schon als junge Kreative mit dem Gedanken verbunden, ich möchte Mode entwerfen, ich möchte schneidern, ich möchte Dinge inszenieren?
Ja, tatsächlich. Also ich habe, das ist immer so eine ganz witzige Geschichte eigentlich, tatsächlich in der 4. Klasse angefangen, Modekataloge zu zeichnen. Früher hatte man ja nach Hause diese riesigen Otto-Kataloge bekommen. Ich weiß nicht, da war hinten noch so eine Postkarte drin, über die man bestellen musste. Das war meine Lieblingslektüre. Und da habe ich angefangen, das quasi nachzuzeichnen, mir selber Sachen auszudenken. Bereue tatsächlich bis heute, dass ich irgendwann in meinem Teenageralter das mal weggeschmissen habe. Aber da hat sich eigentlich schon so der Weg geebnet, würde ich behaupten. Später hat sich das dann nochmal verloren. Ich wollte zwischenzeitlich sogar Medizin studieren, habe sogar mein Abitur in Gesundheit gemacht. Aber dann habe ich mich doch nochmal auf den letzten Drücker irgendwie mit Anfang 20, fühlt es sich ja immer so an, als müsste man die Entscheidung fürs Leben treffen, für eine Maßschneiderausbildung entschieden und habe dann Modedesign angefangen auch noch. Danach zu studieren.
Wo genau hast du studiert?
In Frankfurt an der Schule für Bekleidung und Mode. Ja, aber in der Zeit habe ich gemerkt, dass die Mode nicht so glamourös ist, wie sie scheint. Also ich hatte da wirklich eine ganz rosarote Brille auf und habe mir das so toll vorgestellt, wie man das eben so kennt vom Magazin und den ganzen Modenschauen. Und dann habe ich das gesehen, was dahinter passiert, als wenn man mal so näher rangeht. Und das habe ich ja dann auch wirklich gelernt in der Ausbildung.
Wo kommt das her? Was hat dich denn abgeschreckt? Was war denn dann so entsetzlich oder zumindest auch negativ, was du vielleicht nicht unbedingt erwartet hast?
Fast Fashion, um es mal als Haupttitel quasi zu benennen, die ganzen Umstände, die das mit sich bringt, wie die Menschen behandelt werden. So, ich bin grundsätzlich da sehr sensibel für und dann natürlich die Auswirkungen auf die Umwelt, aber ich glaube, ganz, ganz vorne stand für mich der Mensch dahinter. Wenn man dann auch selber lernt, was es für eine Arbeit ist, so ein Bekleidungsstück herzustellen, was alles dahinter steckt und dann die ganzen Bilder und Geschichten dazu sieht und hört, das hat viel mit mir gemacht.
In der Modeindustrie wird, also Modeindustrie ist ja schon der passende Begriff dazu, wird ja gerne von Stücken gesprochen als Einzelstück, als Modeaccessoire. Und dieses Stück herzustellen wird ja teilweise auch sehr unterschiedlich gesehen. Bei Modegestalterinnen, Gestaltern sind es individuelle Stücke, individuelle Schnitte, Maße und so weiter. Aber in der großen Industrie, also wirklich bei ganz großen Herstellern, ist das quasi eine Bandarbeit. Und so hat es mir mal eine Art Directorin auch gesagt, die gesagt hat, wir sind eigentlich eine Fabrik. Wir sind gar kein Atelier in dem Sinne, kein Modeatelier, wie man sich das so schön vorstellt, sondern wir stellen Stücke her im 90-Minuten-Takt und teilweise sogar in kürzerer Zeit, um das dann hinterher weltweit an die Zulieferer rauszuschicken. Und das heißt, die haben auf der Welt circa 1000, 2000 Zulieferer. Das heißt, die wissen überhaupt nicht, wo jetzt dieses eine T-Shirt bedruckt wird oder dieser eine Mantel geschnitten oder genäht. Er kommt dann hinterher als Muster zurück und dann kommen tonnenweise sozusagen die Pakete aus Asien per Schiff transportiert. Und das in einem teilweise zweiwöchigen Rhythmus, also um das mal mit dem Thema Fast Fashion aufzugreifen. Und dann kommt jetzt auch noch Temu und Shein. Was macht das mit dir, wenn du das siehst und wenn du das vor langer Zeit eigentlich schon begriffen hast, wie diese Industrie funktioniert?
Ganz, ganz schwierige Frage, weil es so mehrschichtig ist. Es ist komplex zu greifen, glaube ich schon, auch wenn man selber im Thema drin ist. Weil es natürlich auch viel emotional, es ist ein emotionales Thema. Mode ist grundsätzlich ein emotionales Thema und sobald Menschen in irgendwas verwickelt, also mitwirken, ist es ja ohnehin noch mal emotional. Was ich daran so schwierig finde, ist, wenn wir jetzt von heute auf morgen aufhören würden, ich nehme jetzt mal Bangladesch als Beispiel, zu produzieren, dann würden wir den Leuten ja auch nicht helfen. Dann hätten die ja gar, also dann, wie groß ist die Modeindustrie in diesen Ländern? Gleichzeitig glaube ich halt, dass es ein grundsätzliches Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir es zu gewohnt sind, dass alles sofort verfügbar ist, dass alles unfassbar günstig ist, wir gar kein Gefühl mehr dafür haben, was eine Sache eigentlich wert ist, wie viel Arbeit dahinter steckt und dass nicht nur, dass es uns nicht bewusst ist, sondern dass wir halt auch bewusst, das Wort bewusst benutze ich gerade sehr oft, aber das nicht wissen sollen. Also da ist ja eine ganze Industrie dahinter, die uns sagen möchte, dass das nicht so schlimm ist, wie es ist, weil es funktioniert für die ja ganz optimal so. Deswegen glaube ich, dass es einfach so vielschichtig ist, dass man da keine direkte, klare Antwort drauf geben kann. Und es ist auf jeden Fall ein großes Diskussionsthema.
Genau, und du hast dazu Frank erfunden. Wer oder was ist Frank?
Genau, Frank habe ich gegründet 2022 ganz offiziell. Das ist so ein bisschen aus diesem Unmut entstanden, über den wir jetzt auch gerade schon so viel gesprochen haben. Dieses Gefühl, dass mir was auf den Schultern lastet. Ich glaube, das trifft es am besten, weil es mich nie so richtig losgelassen hat. Also dieser Schock über die tatsächliche Lage, Situation der Modeindustrie. Der hat mich damals so erschüttert, dass ich mich ja dann gegen mein Modedesignstudium entschieden habe. Also ich habe ja dann gewechselt, bin zu Kommunikationsdesign gesprungen. Und es hat mich aber einfach nie losgelassen. Das Tolle oder das Beste, was ich machen konnte, war trotzdem dieser Wechsel, weil es halt nicht nur die Industrie so ein bisschen gewechselt hat, sondern halt auch die Perspektive. Und dass ich das ganze Thema dann aus einer anderen Sicht betrachten konnte. Also zum einen dieses traumatische Gefühl, diese Verzweiflung aus, was ist hier los, da will ich gar nicht so mitmachen. Und damals war Nachhaltigkeit ja auch noch nicht so ein bekanntes Wort wie heute. Überhaupt, der ganze Gedanke war noch gar nicht richtig greifbar. Und dann mit dem Wissen und den neuen Blickwinkeln und auch den Austausch mit einer anderen Gruppe an Menschen hat mir nochmal geholfen, dann zu überlegen, okay, was kann ich eigentlich machen als Designerin und als Kommunikationsdesignerin? Wie kann ich denn kommunizieren, ohne Leute abzuschrecken? Weil ich vergleiche das immer ganz gerne mit der veganen Ernährung. Wenn man sagt, ich würde mich gern vegan ernähren, ich ernähre mich vegan, dann macht man es meistens für alle, die noch nicht vegan sind oder das auch nicht sein möchten, nicht richtig genug, wenn man es nicht 100% richtig macht. Und ich habe das Gefühl, dass das bei Nachhaltigkeit in Bezug auf Mode auch so ist. Und dazu kommt, dass ich in dieser anderen Menschengruppe, Bubble, in der ich dann war, quasi gemerkt habe, die wissen ja gar nicht, was ich weiß. Also man geht ja immer davon aus, dass alles, was man selber weiß, das wissen die anderen auch. Und dann habe ich gemerkt, dass das nicht so ist und dachte mir so, gut, okay, was kann ich ja machen? Ich kann denen das jetzt erzählen, aber ich muss es ja auf eine Art und Weise machen, dass es die interessiert und dass die sich damit auseinandersetzen wollen und dass die auch Spaß daran haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil das Thema Nachhaltigkeit, das ist ja irgendwie auch so ein verbrauchtes Wort, das hat so ein Öko-Klischee mit sich. Und so kam es dann irgendwie zu Frank, dass ich dachte, okay, ich ziehe das irgendwie so ein bisschen auf, als wäre das eine Modemarke. Man muss versuchen, man muss denken. Das macht Spaß. Das bringt ein Gefühl mit sich. Das macht mich neugierig. Und ja, so ist Frank dann entstanden.
Das heißt, Frank ist ein fast echtes Fashion-Label, oder?
Passt, ja.
Inwiefern hast du Frank gegründet? Also wie bist du vorgegangen?
Also es war am Anfang gar nicht klar, dass Frank, das wird, was es jetzt ist, ist tatsächlich aus Neugierde entstanden irgendwie. Also es ist aus Neugierde entstanden, weil ich mal so eine Reportage gesehen habe. Ich meine, die wäre von Funke gewesen. Da war auch Finn Kliman involviert. Da haben die in alte Sneaker GPS reingemacht. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört auch?
Ja,
Und
hatte
dann
ich.
haben
Genau.
Genau, die haben das dann verfolgt, nachdem die das in diese Bringt mir eure alten Sneaker, wir recyceln die Boxen geworfen haben. Und große Überraschung, die Schuhe wurden natürlich nicht recycelt und man konnte gucken, wie sie um die Welt wandern. Und da habe ich mich halt gefragt, gut, okay, was passiert denn, wenn ich so einen Sneaker auseinandernehme? Was bleibt denn am Ende da eigentlich übrig? Wie sieht das eigentlich aus? Weil also mit Schuhen hatte ich ja wirklich gar keinen Berührungspunkt bis dahin. Und dann habe ich auf Instagram so einen Aufruf gemacht, kommt, bringt mir mal eure alten Sneaker. Habe nicht damit gerechnet, dass ich die ganze Wohnung voller verkauften, sehr geruchsstarken Schuhen haben werde.
Also du
Und
bist nach
habe
Hause gekommen und hattest die Turnhalle direkt in der Küche.
viel schlimmer, viel, viel
Okay.
schlimmer. Man kann sich das nicht vorstellen, das hat gerochen. Ich musste die wirklich waschen. Ich habe die in die Waschmaschine gemacht, ich konnte die sonst nicht. Und dann habe ich angefangen, die mit der Hand auseinanderzunehmen. Das ist eigentlich, also allein das ist schon fast nicht möglich gewesen. Die sind ja hauptsächlich verklebt, also da wird gar nicht mehr viel genäht. Die Nähte, die da sind, sind hauptsächlich Ziernähte. Das, was da am Ende von übrig bleibt, wenn man da mit Mühe und Not anfängt zu ziehen und zu reißen. Und ich habe ja eine Maßschneiderausbildung, ich weiß ja, wie man Sachen auseinandernimmt. Das war eigentlich nicht mehr nochmal, also. Eigentlich ist er faktisch nicht recycelbar, da bleibt nicht mehr viel von übrig. Und ja, witzigerweise wurden mir die meisten Schuhe, also wenn das so eine Schuhsammlung war von einer Freundin, die hat wirklich ihre ganze Familie gefragt, gib mir mal eure alten Schuhe jetzt hier. Die hat mir in so einer alten IKEA-Tüte gebracht, die auch schon sehr gebraucht war. Also, aber das Material ist ja schon sehr, sehr robust und ich hatte das dann so in den Händen und dachte mir, das ist eigentlich ein mega interessantes Material. Ich mache da draus mal irgendwas und habe dann einfach eine Jacke da draus gemacht. Und das in dem Prozess habe ich dann Gedanken gehabt, wie was für ein Transfer zu Polyester und Bekleidung und vielleicht so eine Geschichte, die ich darum erzählen kann, mit was tragen wir eigentlich auf unserer Haut, was passiert danach damit, was passiert, wenn das nach Afrika auf die Landschaftsmülldeponie geschmissen wird. Wie lange verweilt es da? Was passiert, wenn das Mikroplastik in der Wäsche ist? Also diese ganzen Themen, die mit den negativen Aspekten von Polyester eben verbunden sind, habe ich quasi da drin gesehen und dachte mir, das ist ein gutes, ja, einfach ein gutes Anschauungsstück dafür eigentlich. Und aus einer Jacke wurden dann 12 und dann hatte ich irgendwann eine Kollektion und dann dachte ich mir, ja gut, okay, damit kann ich ja jetzt was machen. Und dann hat sich das so bewegt und ich habe mir ein kleines Team zusammengestellt und ein Fotoshooting gemacht, wo wir wirklich einen ganzen Tag wie für ein Modemagazin Bilder gemacht haben, Material, Filmmaterial zusammengebracht haben. Und dann habe ich das aufgezogen, als wäre es eine Marke. Als wäre es eine Marke und habe das auch so dargestellt auf Instagram.
Das klingt sehr spannend. Was gab es denn da für Reaktionen drauf?
Tatsächlich genau die, die ich haben wollte. Also Leute dachten, dass man das kaufen kann. Ja. Und haben mir geschrieben und mich angesprochen in der Stadt. Also die Leute, die mich schon kannten, haben mich angesprochen, was hast du da? Kann man das kaufen? Und ich hatte auch so Bauchtaschen und die waren am meisten gefragt natürlich. Und ja, dann interessanterweise hat sich dann immer ein Gespräch daraus entwickelt. Also immer, warum hast du das dann gemacht, wenn ich das nicht kaufen kann? Und es ist ja eigentlich witzig. Jemand kommt zu dir und will was konsumieren und dann hast du danach ein Gespräch über Konsum. Ein kritisches Gespräch über Konsum, was von der Person aus kommt. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich wollte.
Für ihr Projekt hat Lynn zusammen mit Lorenzo Roncarati gearbeitet. Er ist Musiker und hat für Frank einen Soundtrack komponiert. Dieser Soundtrack ist so lang wie eine gesamte Fashion-Show. Und damit ihr noch einmal einen Eindruck bekommt, spiele ich euch eine kurze Sequenz daraus vor. Ja, Volltreffer, würde ich sagen, ne? Also genau das, was du eigentlich, wo du an das zum Nachdenken anregen wolltest, das ist ja dann genau erreicht damit. Und du hast das ganze Konzept ja so aufgezogen mit einer Website, als ob es tatsächlich kaufbar ist. Und tatsächlich verleitet ja auch gleich die Suche nach, oh, cooles Projekt, will ich unterstützen, finde ich toll, Upcycling ist klasse, wo kann man das kaufen, kann man wenigstens ein kleines Stück für einen geringen Betrag schon mal irgendwo kaufen, gibt es irgendwie ein Goodie, was mir sozusagen die Möglichkeit hat, als Konsument Teil dieser Idee zu sein, zu sagen, okay, ich will das auch ausdrücken, indem ich so ein Stück trage, möchte ich auch damit in gewisser Weise die Kritik, an dem Massenkonsum mittragen oder mitteilen.
Genau. Oh, schön, dass du das so zusammenfasst, weil das ist ja eigentlich auch mein Wunsch, der dann dahinter war. Also ich habe mich ja selber gefragt, was kann ich machen? Aber auch, was kann ich machen, damit sich wenigstens eine weitere Person fragt, was kann ich machen? Und deswegen ist ja auch der Wunsch oder das mittlerweile ja sogar erreichte Ziel, dass sich durch Frank eben so eine Art Community bildet, also eine Gemeinschaft an Menschen zusammenfindet, die sich dadurch motiviert fühlen und dass uns, ich sage bewusst uns, weil wir sind mittlerweile sogar zu dritt, total wichtig, auch in dem ganzen Wording, was wir benutzen, um Frank oder mit Frank, dass es halt nicht so, ja, verurteilend ist, wie das, was wir vorhin gesagt haben, du machst noch nicht genug, sondern eher motivierend, inspirierend und guck mal, das kann man machen und wusstest du eigentlich, das so ein bisschen an die Hand nehmen, ja, dass man irgendwie wieder ein Gefühl, ein positives Gefühl hat, nicht diese Schwere, sondern dass es irgendwie Spaß macht und dass man zusammen was erreichen kann und dass man halt nicht alleine ist mit diesem Gefühl von Machtlosigkeit.
Du hast das ganze Projekt Frank ja auch eingereicht und du wurdest ausgezeichnet. In welchem Rahmen?
Im Rahmen von der Hessen Design Competition, also der HDC ist von Hessen Design und bietet jungen Nachwuchstalenten quasi die Chance, ihre Projekte einzureichen. Und die haben auch oder vielleicht auch vor allem ein Thema auf Innovation und Nachhaltigkeit so, gewünscht. Und genau, da dachte ich mir, gut, okay, das klingt für mich interessant und da reiche ich das mal ein. Und bis dahin hatte ich das auch tatsächlich immer so ein bisschen zurückhaltender betrachtet. Also am Anfang dachte ich, und das ist ja auch bei vielen Kreativen so, wenn sie auf ihre eigene Arbeit gucken, es ist noch nicht so weit, es ist vielleicht noch nicht gut genug. Im Prinzip habe ich nur Müll zusammengenäht. Ja, und als ich dann quasi nominiert wurde, war das natürlich ganz toll. Da habe ich gedacht, krass, da sehen andere Designer, dass ich da was versucht habe zu erreichen. Und das ist natürlich super motivierend. So einfach diese Bestätigung zu bekommen, das, was du machst, das sehen andere Leute auch.
Und dann wurdest du ausgezeichnet und dann war's das damit oder ging's dann erst richtig los? Also manchmal ist eine Auszeichnung ja okay, schön, dass ich jetzt einen Pokal in der Hand habe oder irgendwas aus Glas oder Plexiglas, was irgendwie gelasert ist und da steht was drin und dann kann ich mir das in den Schrank stellen und finde es irgendwie Jahre später als Briefbeschwerer wieder. Oder was passiert dann damit? Also kriegt man dann wirklich eine Plattform? Also gibt es eine Art Öffentlichkeit, die du damit dann mehr erreichen kannst, weil du diesen Preis jetzt auch gewonnen hast, zu Recht?
Also wir haben von uns aus ja schon versucht, eine gewisse Reichweite zu bekommen, bevor ich an diesem Wettbewerb teilgenommen habe oder bevor ich das Projekt da eingereicht habe. Konnten wir glücklicherweise schon positives Feedback auf das Projekt gewinnen und durften schon Ausstellungen gestalten, haben Flächen dafür bekommen und auch schon positive Resonanz quasi von unserer Zielgruppe. Aber durch, oder nicht aber, sondern und, durch den Wettbewerb habe ich natürlich noch mal ein ganz anderes Netzwerk bekommen. So, das Tolle an dem Wettbewerb ist ja, dass man auch ein Mentoring-Programm gewinnt am Ende. Es geht fast ein halbes Jahr. Und man lernt natürlich viel mehr andere Designer kennen. Man lernt viel mehr über Möglichkeiten, die man hat. Man wird auch zu einem großen Teil mal an die Hand genommen. Es werden einem neue Perspektiven und Blickwinkel gezeigt. Und das ist für mich eigentlich das Beste an dem Wettbewerb gewesen, muss ich tatsächlich sagen. Dass man, wenn man immer nur alleine auf seine Sache guckt, dann kann man ja nicht über seinen eigenen Horizont hinausgehen. Und das hat sich schon auf jeden Fall dadurch nochmal verändert.
Wie lief dieses Mentoring ab? Wer hat dich unterstützt dabei?
Es war eine Gruppe, die quasi ein Teil der Jury waren. Und unter anderem war das Annette Bertsch, Barbara Glaser, natürlich Christine Fernbach von Hessen Design selber. Es gab auch noch andere Mentoren, die zum Beispiel mehr auf Produktdesign spezialisiert waren. Barsky Design, zum Beispiel. Und also mir hat Annette Baerth und Christine Fernbach und Barbara Glaser, mit denen habe ich auf jeden Fall enger zusammengearbeitet. Und mit denen bin ich auch jetzt noch in Kontakt. Und die sind auch total offen und freuen sich auch immer, wenn wir uns nochmal austauschen. Und dafür bin ich halt einfach unfassbar dankbar, weil man hat natürlich auch nicht nur auf diese begrenzte Zeit dieses Mentoring, sondern das nimmt man schon auch noch langfristiger mit.
Du
Entwickeln
hast
sich ja am Ende auch Freundschaften draus.
absolut, das kann ja auch ein ganzes Leben lang manchmal dauern, wenn man so das so intensiv begleitet. Und vielleicht ist es ja auch ein Weg, der für viele andere Kreative ja auch ein sinnvoller Weg ist, zu sagen, ich suche mir Unterstützung und ich versuche meinen Horizont zu erweitern, wie du das vorhin schon richtig beschrieben hast, dass du mehr sehen kannst dadurch, Dinge, auf die du noch gar nicht, ja, die du vorher noch nicht gesehen hast, die kriegst du dann quasi zu sehen oder Kontakte, die geknüpft werden. Ist ja ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, dass man mit anderen Kreativen zusammenarbeitet dabei.
Ja, voll.
Du hast vorhin gesagt, dass ihr bei Frank zu dritt seid. Wer ist dann ihr? Wer sind die drei und was macht ihr konkret?
Ja, das kann ich ganz stolz sagen, dass ich meine erste, ja, ich würde schon mittlerweile würde ich wirklich sagen, ohne Caroline Fröhlich geht fast gar nichts mehr. Also direkt am Anfang, als ich dieses Shooting geplant habe, war Caroline auch in meinem kleinen Team dabei. Und sie war, ich muss es wirklich sagen, eigentlich Fangirl Number One. Sie war so begeistert und das hat mich selbst so motiviert, dass wir uns einfach immer wieder darüber ausgetauscht haben und irgendwann einfach dann diese ganz offizielle Frage kam, sag mal, willst du eigentlich mitmachen? Und das ist natürlich direkt. Und seitdem ist es so unzertrennlich eigentlich. Also dieses Zusammenarbeiten daran, das hat Frank auf jeden Fall noch mal viel weitergebracht, weil ganz unabhängig davon, dass man zu zweit viel mehr machen kann, ist es einfach auch wirklich dieses sich gegenseitig inspirieren, gegenseitiges unter die Arme greifen, gegenseitiges motivieren. Weil man ist ja nicht immer gleich motiviert. Und ich meine, seit 2022, das ist jetzt schon eine ganze Weile. Da gibt es natürlich auch mal ein Tief, aber wenn da noch eine zweite Person ist, die sagt, nee, komm, wir machen jetzt noch mal das, dann passiert am Ende trotzdem was. Und seit diesem Jahr sind wir zu dritt. Marie Bach ist dazu gekommen. Auch komplett von sich aus Überzeugung hat sie sich bei uns gemeldet über Instagram, hat gesagt, sie findet das Projekt total toll und sie könnte sich vorstellen, uns zu unterstützen, wenn wir denn gerne Hilfe hätten. Und sie schreibt jetzt Blogbeiträge, die wir auf unserer Webseite teilen und verfasst den Newsletter, den wir jetzt regelmäßig veröffentlichen wollen. Also wer auf der Webseite unseren Newsletter abonniert, der hört auf jeden Fall von Marie. Sie hat vorher sich auch schon viel mit Mode beschäftigt und hat auch ein gewisses Netzwerk und eine gewisse Erfahrung, was Interviews und Blogbeiträge angeht. Das heißt, es ist nochmal ein neuer Input, neuer Blickwinkel. Und das wiederum hat Caroline und mich wieder motiviert und so entwickelt sich das einfach.
Klingt ein bisschen wie die Geschichte, die uns Samma Gedik erzählt hat, Modedesignerin aus Berlin, die das Label auf Augenhöhe gegründet hat. Das Thema ist bei ihr Inklusion und sie hat Mode für Kleinwüchsige entworfen. Das war der erste Punkt, zumindest in dem großen Thema Inklusion. Und dann hatte sie die Chance, auf der Berlin Fashion Week eine Kollektion einfach zu zeigen. Sie hatte einfach so quasi einen kurzen Slot auf dem Catwalk und dann ging es plötzlich los und sie hatte quasi über Nacht ein Label. Sie wusste gar nicht, dass sie ein Label hat. Und dann kam eins zum anderen und dann gab es plötzlich Unterstützung, dann gab es andere Menschen, die zu ihr kamen. Und sie hat dann schnell gemerkt, dass sie auch gar nicht so jetzt erpicht ist darauf, jetzt das nächste Stück zu nähen und zu entwerfen, sondern sich quasi viel mehr mit dem Thema Inklusion zu beschäftigen, Körpermaße zu messen, zu verzeichnen, das anderen Menschen wiederum beizubringen. Und ihr Team ist gewachsen und gewachsen und mit diversen Förderprogrammen hat sie ein entsprechendes Label heute auf Augenhöhe. Grüße gehen raus. Ich hoffe, dass das bei dir ähnlich ist. Was hast du denn vor mit Frank? Also die Frage ist ja auch, womit könnt ihr Geld verdienen? Weil du sagtest, das ist ja eigentlich erstmal ein Thema, um zum Gespräch anzuregen. Aber kaufen kann man ja nichts. Wie geht das sozusagen weiter bei euch mit Frank?
Also erstmal zu Augenhöhe, auf Augenhöhe. Ich durfte sie ja auch kennenlernen und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt. Also ist ja kein Projekt mehr, ist jetzt tatsächlich ein Modelabel, ist wirklich ganz großartig. Und ich finde auch, dass sie einfach eine super inspirierende Person ist. Also der Austausch war echt spannend. Und ja, so ähnlich ist es tatsächlich, das hast du toll zusammengefasst. Also am Anfang wusste ich ja auch noch gar nicht, was ich eigentlich alles schaffen kann damit. Natürlich hat man immer so ein bisschen eine Träumerei und es wäre ja toll. Und mittlerweile bin ich ganz glücklich und auch richtig stolz, dass wir ja präsentieren dürfen, was Frank alles macht. Also wir hatten ja, wie gesagt, schon die Möglichkeit, Ausstellungen zu veranstalten. Und eben dieser direkte Austausch mit ja, Zielgruppe ist immer so breit gefächert. Und am schönsten ist es ja mit den Menschen, die gar keinen Berührungspunkt mit dem Thema Mode hatten vorher, weil man ja genau die abholt, die sich nicht damit beschäftigen und die ich auch quasi gemeint habe, als ich gesagt habe, man merkt ja immer, dass andere Leute nicht wissen, was man selber weiß. Und ich wünsche mir eigentlich, dass das noch viel mehr passieren kann, sodass man einfach weiterhin die Möglichkeit hat, in diesen Austausch zu gehen und eben dafür auch dann die Fläche bekommt. Also es wäre toll, wenn wir weitere Ausstellungen machen könnten. Es ist richtig spannend, fand ich, dass wir letztens die Möglichkeit im Rahmen vom Fashion Summit in Frankfurt mit Fashion Revolution an der Podiumsdiskussion teilnehmen durften. Und daran merke ich dann auch immer, der Austausch mit anderen Kreativen. Da kann man so viel draus schöpfen, weil man, wenn man einfach auch miteinander kommuniziert, viel mehr Ideen hat, wie man was verändern kann. Am Anfang steht ja eigentlich immer das Design. Natürlich sage ich das als Designerin, aber am Anfang steht das Design, weil hinter etwas schön machen steht ja so viel mehr. Steht ja dieser ganze Gedankenweg, aber wie eigentlich? Und ich glaube, dass das was ist, was mich auch bei Frank immer weiter begleitet. Okay, wie schaffe ich es, dass sich noch jemand weiteres fragt, was kann ich tun?
Ich glaube, der Austausch unter Kreativen ist ja ein ganz wichtiger Punkt, um, wie du vorhin schon sagtest, um einfach den Horizont zu erweitern. Was hast du denn konkret mitgenommen, zum Beispiel vom Fashion Summit, wo du selbst einen Vortrag hattest oder wo du an der Podiumsdiskussion teilnehmen konntest?
Dass uns Mode alle betrifft, jeden Tag, dass es uns auch immer begleitet, ob bewusst oder unbewusst. Wenn man morgens aufsteht, überlegt man sich, was man anzieht. Das ist immer mit einem Gefühl verbunden. Und ich glaube, wenn man genauer hinschaut, kann man begreifen, dass Veränderung nichts mit Verzicht zu tun haben muss, sondern dass es ganz viele neue Möglichkeiten bringt. Nur wenn wir nicht anfangen, uns wichtige Fragen zu dem Thema zu stellen, wenn wir nicht anfangen, uns selbst zu hinterfragen, ja, wer wird es dann tun? Und so Veranstaltungen zeigen mir zum Glück immer wieder, dass es schon ganz, ganz viele Menschen gibt, die sich darum Gedanken machen. Und wenn diese Menschen nicht zusammen am selben Strang ziehen wollen würden, dann würde es ja solche wichtigen Veranstaltungen gar nicht geben. Das ist wichtig.
Was können wir denn eigentlich als Kreative tun, die jetzt gerade zuhören? Was können wir denn tun, was du meinst, was das Thema Nachhaltigkeit in der Modeindustrie, in der Fashion, im Fashion Design überhaupt angeht? Was können wir tun, um die Nachhaltigkeit zu unterstützen und vielleicht einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass die Welt nachhaltiger wird?
Also als kreative Person glaube ich, dass wir uns Gedanken darüber machen dürfen, wie verpacke ich gesellschaftskritische Themen auf eine Art und Weise, die weiterhin interessant bleibt, die inspiriert, die fordert hinzugucken, aber auch Freude macht hinzugucken und am Ende vom Tag als einzelne Person sich über sein eigenes Verhalten bewusst sein, sich über seinen eigenen Einfluss auf etwas bewusst sein, nicht zu so selbstkritisch sein und ich glaube auch mutig sein, Sachen anzusprechen und Haltung zu zeigen. Design ist ja Haltung eigentlich.
Oh ja, oh ja, wir hatten ein sehr schönes Podcast-Gespräch in Folge 29 mit Ingmar Thies und er hatte das Thema Haltung ganz deutlich adressiert, weil das ein ganz wichtiges Thema für ihn ist. Was hat er für eine Haltung in dem Fall als Kreativer gegenüber seinen Kunden, aber auch gegenüber den Studentinnen und Studenten, denen er auf dem Wege ins Design hilft. Und dabei ist Haltung, glaube ich, immer ein wichtiger Punkt. Vor allem gibt es ja auch wahnsinnig viel Orientierung. Also indem ich eine Haltung einnehme, besetze ich auch einen Punkt, eine Position. Und Haltung heißt ja auch aushalten. Aushalten im Sinne des Gegenstroms, auch der Kritik, vielleicht auch der Gegenargumente, vielleicht auch der guten Argumente, sage, ja, gutes Argument, aber das heißt, dass man auch die Reibung aushält, die in so einer Diskussion entstehen kann. Ja, im besten Falle führt sie zu Wärme, nicht unbedingt zu Aggression oder Hitze. Insofern ist Haltung, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt dabei. Hilft dir denn diese Haltung, die du natürlich mit Frank und mit deinem Projekt und mit deinen Arbeiten eingenommen hast, hilft dir diese Haltung auch im Sinne der Nachhaltigkeit, auch für deine Branding-Projekte, wenn du sagst, du arbeitest für Kunden, du begleitest Marken, wie konkret setzt du das dann ein?
Ja, auf jeden Fall hundertprozentig alles, was du gerade gesagt hast. Und das ist auch der erste Gedanke, den ich gehabt habe tatsächlich. Dadurch, dass man ja Haltung haben darf, darf man sich ja auch seine Grenzen setzen. Und es gab tatsächlich schon Projekte oder Anfragen für Projekte, die ich aufgrund dieser Haltung dann abgelehnt habe. Also es gibt eben einfach bestimmte Themen, bei denen ich sage, okay, gut, das würde mir jetzt mein Einkommen generieren, auf jeden Fall, aber wie geht's mir langfristig damit? Und wenn ich halt dann merke, dass das nicht positiv wäre für mich und meine Haltung und wie ich mich damit fühlen würde, wenn ich da jetzt mitmachen würde, wenn ich mich da einbringen würde, wenn ich das annehmen würde, dann lehne ich sowas auch schon mal ab. Und ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man sich selber dann auch nicht verliert. Man muss sich ja selber am Ende treu bleiben und nochmal um diesen Teamgedanken, um diesen über den Tellerrand aus seinem eigenen Kopf rauskommen aufzugreifen, weil ich mir genau das wünsche. Und zurzeit tatsächlich schon auch überlege, wieder ein Team haben zu wollen, auch in dem Team zu arbeiten und nach einer Festanstellung zu schauen. Ist es da auch da genau dasselbe für mich? Dann schaue ich auf jeden Fall sehr direkt darauf, ob das ein Unternehmen ist, eine Agentur ist, eine andere Person ist, bei der ich schätzen kann, was sie für Arbeit leistet, was für Gedanken dahinter stehen, wer der Mensch dahinter ist. Und es begleitet einen ja eigentlich nicht nur im beruflichen, auch im privaten.
Das heißt, wenn ich da jetzt nachfragen darf, da sind Kunden auf dich oder potenzielle Kundinnen, Kunden auf dich zugekommen und haben gesagt, die Lynn macht coole Sachen, das ist irgendwie gefragt oder die hat eine gewisse Popularität erreicht. Das hätten wir auch gern sozusagen für uns und die wollten dich dann engagieren, aber nicht unbedingt für nachhaltige Projekte.
Ja, also wenn jemand sieht, dass man was mit Mode macht, dann springen die Leute ja schon ziemlich schnell auch in diese Richtung. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt, sagt, ich möchte ein Modelabel machen, ich möchte jetzt, ich sag mal, T-Shirts produzieren lassen und ich möchte, dass du gerne einen Print dafür gestaltest. Und wenn genau in so einem Fall würde ich dann natürlich fragen, ja cool, und woher kommen denn die T-Shirts und wie willst du denn dann den Print auf das T-Shirt machen lassen und willst du das drucken, willst du das sticken? Und wenn ich dann schon merke, dass die Person sich einfach nicht viele Gedanken darüber gemacht hat, dann freue ich mich natürlich in erster Linie mal dieses Gespräch führen zu können und vielleicht auch da meine Idee oder meinen Wunsch von Frank einzubringen. Aber wenn ich halt am Ende merke, okay, da ist eigentlich in der Hinsicht nicht viel passiert und das entspricht überhaupt nicht dem, was meine Gedanken dazu sind und vielleicht ist ja sogar auch der Grund sind, warum ich mich damals gegen Mode entschieden habe, dann sage ich halt nein. Und hoffe, dass ich vielleicht auch durch meine Gegenargumente Gedanken angestoßen habe. Wenn Sie sich umentscheiden, können Sie ja dann gerne nochmal fragen. Dann sage ich vielleicht ja.
Okay. Ich will noch mal kurz auf den Eingang des Gesprächs zurück. Du hattest eingangs gesagt, dass du Kommunikationsdesign studiert hast und dich gegen Modedesign entschieden hast. Hilft dir dieser Weg heute, auf Mode zu gucken? Weil du hast ja auch verschiedene Wege durchlebt. Du warst zum Beispiel bei Hermann Schmidt-Mainz eine Zeit lang. Schöne Grüße an Karin Schmidt-Friedrichs. Und gibt es also etwas, was im Sinne des Designs mit dem Blick vom Kommunikationsdesign auf die Mode für dich interessant ist?
Ja, also ich habe ja Modedesign studiert. Ich habe es nur nicht zu Ende gebracht, würde ich sagen. Also ich habe das letzte Semester war das, in dem ich mich entschieden habe. Das ist nicht das, was ich machen will. So, wobei das ja auch schwierig ist zu sagen, weil es ist ja nicht so, dass ich das nicht machen will. Sonst würde ich ja auch heute nicht mit Frank hier mit dir sprechen. Es war tatsächlich für mich persönlich, es kommt ja, ist ja immer in personenabhängig und eine ganz individuelle Entscheidung, nicht schwer, diesen Schritt von der einen Designdisziplin in die andere zu gehen, weil, und vielleicht rechnet damit nicht jeder, es sich schon sehr, sehr ähnelt. So dieser ganze Prozess von der Idee bis zum fertigen Produkt ist schon recht gleich eigentlich. Also die ganzen Gedanken, die du dir machen musst über, für wen soll das sein? Was für ein Gefühl willst du haben? Das ist alles, das, ja, es ist im Prinzip dasselbe. Das Positive für mich, wobei vielleicht hat sich das ja mittlerweile auch geändert und man sieht ja auch viele Projekte, bei denen sich das positiv entwickelt hat und mittlerweile passiert da ja wirklich schon sehr, sehr, sehr viel, ist, dass mir direkt am ersten Tag der ersten Woche von meiner Vorlesungszeit im Kommunikationsdesign habe ich sogar tatsächlich bei einer Gruppenarbeit zu den Leuten gesagt, ihr seid ja alle richtig nett. Klingt jetzt so komisch, aber ich habe das Gefühl, im ja, Grafikdesign, Kommunikationsdesign, es gibt es ein viel größeres Miteinander. Und das schätze ich unfassbar, weil in der Mode hatte ich das Gefühl, es ist schon mehr Ellenbogen gegeneinander, auf jeden Fall. Und da gab es auch schon harte, schwierige Zeiten, muss ich wirklich sagen. Also da wurden Entwürfe zerrissen. Und da steckt ja auch total viel Mühe und alles dahinter. Und ich fand es beim, ja, im Kommunikationsdesign fand ich das irgendwie mehr verbindend. Also ich habe jetzt
Vielleicht.
voll den Ausschwung hier gemacht, aber
Vielleicht
sag
liegt
gar
es ja
nicht, ob
auch,
das.
vielleicht liegt es ja auch im Thema, dass Kommunikationsdesign tatsächlich eher auch kommunikative Fähigkeiten bedingt, dass man das dann auch studiert. Das heißt, man muss schon gewisses Interesse an der Kommunikation an sich haben oder an dem sich mitteilen. Und das kann durchaus sein, dass dann das Kommunikationsdesign an sich eine Disziplin ist, wo mehr kommunikative Menschen an Bord sind. Vielleicht auch so ein Gedanke, dass bei der Mode es halt natürlich um ein Stück oder die Kollektion oder den Style oder den Trend geht, was sehr kurzfristig ist. Oder beim Industriedesign, wo ich Ähnliches, was du jetzt gerade beschreibst, auch erlebt habe oder auch schon gehört habe, dass es halt um konkrete Produkte geht. Das heißt, es geht auch um viel Geld. Es geht um viel Geld, was in die Hand genommen wird und dann entschieden wird. Und da natürlich auch eine gewisse, ein enormer Wettbewerb um die beste Idee. Und das führt eventuell dazu, vielleicht so ein Gedanke, dass auch im Studium dieser Wettbewerb schon erzeugt wird, damit man sich dann quasi im Beruf dann nicht verwundert die Augen reibt, wo bin ich denn hier gelandet? Im Studium waren alle so nett zueinander und jetzt im Beruf ist das genau das Gegenteil, sondern dass teilweise schon so ein gewisses, naja, Auswahlprinzip im Studium dann stattfindet. Hast du das so erlebt?
Eben Modedesign jetzt?
Ja.
Ja, also ich glaube, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass in einem ersten oder in einem zweiten Semester oder im ersten Ausbildungsjahr, egal wo, erstmal ein bisschen aussortiert wird. Also nicht, dass jetzt jemand rausgeschmissen wird, zwangsläufig, sondern dass ja viele für sich in dem Moment dann merken, ist es das, was ich machen will, wer ich bin, passt es zu mir? Es war da natürlich nicht anders. Ich finde es auch da ein bisschen schwierig zu sagen, dass da selektiert wird, weil am Ende findet ja jeder seine Nische irgendwie. Also kann ja auch im egal im Designstudium denken, was macht denn der neben mir da? Und das überhaupt nicht. Das ist ja eine Geschmackssache, als gut bewerten aus meiner Sicht. Und am Ende hat er total viel Erfolg mit dem, was er macht, weil es einfach total sein Ding ist und es irgendeine Zielgruppe dafür gibt. Und ja, so ist es im Modedesign auch. Ich glaube halt, was ein ganz großer Druck da sein kann, ist eben genau das, was wir vorhin gesagt haben oder was du angesprochen hast mit Shein. Wenn die ganzen großen Modemacher werden ja auch kopiert von Zara. Also in welcher Geschwindigkeit die da von den Fashion-Shows in den Regalen, in den auf der Stange die Sachen hängen haben, das ist ja unbegreiflich eigentlich. Und da ist, glaube ich, einfach sehr geprägt von, guck nicht, was ich hier zeichne, sonst zeichnest du das hier gleich auch. Und ich finde den Gedanken schwierig, um ehrlich zu sein. Also ja, klar, es gibt super viele Kopien, die gibt es aber immer und überall und die wird es auch immer leider geben. Aber wenn ich eine Idee in meinem Kopf habe und ich erzähle dir von meiner Idee, dann sieht die Idee in deinem Kopf anders aus als in meinem. Und ich glaube, davon muss man sich irgendwie lösen. Man muss es irgendwie schaffen, sich davon zu lösen, weil sonst verzweifelt man irgendwann allein in seinem Kämmerchen. Und ich glaube, dass es eben nicht förderlich ist. Also ich bin auf jeden Fall total lieber erzähle ich jemandem von meiner Idee und finde es am Ende schade, dass er sowas Ähnliches gemacht hat und kann dann seinen Charakter in Frage stellen oder mich darüber ärgern, dass er meine Idee genommen hat. Aber vielleicht erzähle ich auch von meiner Idee und habe danach noch eine viel bessere Idee oder ich habe jemanden, der das mit mir zusammen machen will oder wer weiß, was sich daraus ergibt. Und ich glaube, es ist einfach so eine Mindset-Frage, die man mit sich bringen muss.
Das wäre auch schon meine nächste Frage. Welche Ideen spuken dir denn im Kopf, was Frank angeht oder zukünftige Projekte? Wie geht's da weiter? Und was würdest du dir wünschen? Also würdest du dir noch weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter wünschen, die deine Idee unterstützen oder vielleicht mit neuen Ideen befeuern sollen? Wünschst du dir Kunden, die das Thema Nachhaltigkeit etwas ernster angehen als vielleicht erste Anfragen nach der Veröffentlichung von Frank?
Also, ich freue mich über jeden, der Freude an Frank findet. Frank, ich sage immer Frank, weil eigentlich wurde es ja im Prozess oder eigentlich durch Instagram ist es ja Frank in Fashion geworden, weil Frank, irgendwie hat sich zu der Zeit jeder Frank genannt und Frank ist ja auch sehr verbreiteter Name. Der Name war auf Instagram leider vergeben und deswegen wurde es Frank in Fashion. Ja, weil am Ende soll das Projekt halt Freude machen. Und jeder, der sich daran beteiligen möchte, der kann sich natürlich gerne bei uns melden, weil davon lebt das Projekt. Und wir sind immer dankbar, wenn wir eine Fläche bekommen, wenn wir Reichweite bekommen, wenn wir Menschen antreffen, die uns auch inspirieren, vielleicht noch mehr zu machen, noch weiterzugehen. Und ja, das ist eigentlich das, was einen ja am Ende auch motiviert. Und ansonsten ist so eine große Frage, nicht? Ja, also ich habe ja eben schon mal gesagt, ich würde mir, glaube ich, auch wünschen, wieder in einem Team zu arbeiten. Also Frank ist ja ein freies Projekt. Tatsächlich verdienen wir damit zum jetzigen Zeitpunkt kein Geld. Wir haben schon so ein paar Ideen oder Vorstellungen und Wünsche davon, wie sich das entwickeln könnte, weil auf Dauer brauchen wir auch Geld, um das Projekt weiter voranzubringen. Also bisher bezahlen wir das alles aus privater Kasse, aus Liebe zu der Mission quasi. Nur ja, geschäftlich betrachtet ist das nicht so zielführend oder kann das vielleicht nicht mehr lange davon leben. Und grundsätzlich wünsche ich mir, glaube ich, gerade auch einfach, nee, nicht glaube, sondern ich wünsche mir gerade in einem Team auch zu arbeiten. Und ich bin auch in einem Selfmade-Designer-Kollektiv, um das vielleicht mal hier zu streuen. Es ist auch super Austausch seit letztem Jahr. Es hat eine Freundin von mir gegründet, Marlene Günther aus Mainz. Super, da arbeiten wir auch teilweise dann mal zusammen an einem Projekt oder geben Projekte weiter. Aber ich glaube, ich suche gerade nach einem festeren Team. Ansonsten schwirren mir schon so ein paar Ideen rum. Also ich bin auf jeden Fall, glaube ich, lebe in der Gefahr, zu viele freie Projekte in Angriff zu nehmen. Weil vielleicht ist es auch immer diese, oder ja, vielleicht muss das auch so sein, dass man immer so eine persönliche Betroffenheit von irgendwas hat, damit man Sachen in Angriff nimmt. Und für mich gibt es einfach gerade auch so ein paar Themen, die ich interessant finde, als Designerin greifbarer zu machen. So, da wird es immer irgendwas geben, glaube ich. Muss man nur überlegen, wie man das dann verpackt.
Ja, dann hoffe ich, dass viele zuhören, die sagen, Lynn ist die Person, die ich treffen muss, mit der ich sprechen will. Ich habe eine Idee und Lynn kann mir helfen und ihr Team kann mir helfen, das umzusetzen oder Frank auszustellen, wo auch immer, in welcher Form, auf Events, auf Veranstaltungen, auf Kongressen zum Thema Nachhaltigkeit oder ähnlichen Dingen, ist es sicherlich sinnvoll. Das wäre ein Match. Und ansonsten denke ich, dass natürlich auch andere hier zuhören, um zu gucken, was du jetzt tust, was dieses Thema freie Projekte angeht. Wir hatten mit Kai Hoffmann in Düsseldorf gesprochen zum Thema freie Projekte und dabei kamen wir auch natürlich ins Gespräch, auch nach dem Podcast noch, über was man alles so im Kopf hat. Und bei Kai war es so, er macht das mit seiner Agenturpartnerin so, sie nehmen sich wirklich konstruktiv in einem Jahr ein freies Projekt vor. Und das ziehen sie durch. Wie ein wirtschaftliches Projekt, geplant mit Zeitplan, mit Budget etc. Sie wissen, dass sie damit kein Geld verdienen. Sie wissen, dass sie vielleicht ein paar Euro hinterher zurückbekommen für das Endprodukt, was sie dann haben, ob sie das verkaufen oder verschenken an ihre Kundinnen und Kunden. Aber sie ziehen das durch aus Eigeninteresse, dass sie auch sich kreativ weiter auseinandersetzen. Unter anderem auch, und das fand ich eine total klasse Idee oder auch Gedanke, dass sie sich mit dem Thema Innovation auseinandersetzen. Dass sie schauen, wie kann ich anhand von Drucktechniken, digitalen Medien, Medienkonzepten, Social Media, was auch immer, wie kann ich mich mit Technologie auseinandersetzen, um das wiederum in die kreativen Prozesse für Kundinnen und Kunden einzusetzen. Und das fand ich eine ganz, ganz tolle Idee. Vielleicht gibt es ja auch bei dir die Auseinandersetzung jetzt mit diesem Thema Upcycling oder Recycling generell. Gibt es ja auch vielleicht Punkte, die aus der Erfahrung aus diesem Projekt heraus entspringen, die du dann für dich wieder mit reinnehmen kannst. Vielleicht entsteht das auch mit der Zeit, dass man dann weiß, ach, das habe ich ja da und da gelernt, das kann ich jetzt anwenden. Vielleicht gibt es ja da für dich auch diesen Ansatz. Das würde ich dir jedenfalls wünschen.
Ja, danke.
Ja, wo finden wir dich im Internet? Wo können wir auf deine Arbeiten gucken?
Also das Projekt Frank findet man auf Instagram als eigenes Projekt unter @frank.infashion und hat auch eine eigene Webseite, frank-infashion.com. Da findet man dann auch noch mehr Informationen über das Projekt, über mich, Caro und Marie und aber auch Handlungshinweise für den Alltag und auch schon die ersten Blogbeiträge. Und auch da Newsletter gerne abonnieren. Und meine eigenen Projekte auf meiner persönlichen Webseite einfach studiolinjoanna.com. Das müsste natürlich wie bei jedem Kreativen wahrscheinlich das eigene Portfolio hoffentlich zeitnah mal wieder aktualisiert werden. Vielleicht so eine never-ending story.
Ja, wie alle. Ich glaube, das ist ein geteiltes Leid von allen Kreativen. Prima. Super. Okay, Lynn, ich würde sagen, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst, dass du uns deine Sicht auf die Kreativität, auf das Design näher gebracht hast. Auch vielleicht mit diesem Wink, selber mal zu gucken, wie stehe ich morgens auf, was ziehe ich an. Was trage ich? In welcher Stimmung bin ich eigentlich? Und was tut mir vielleicht gut? Was tut vielleicht auch anderen gut? Und vielleicht aber auch den Gedanken selber Haltung einzunehmen und daraus kreativ tätig zu werden, Themen anzusprechen, die uns hoffentlich weiterbringen. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir viel Glück mit Frank und mit welch auch immer Projekten du in Zukunft planst und in welchen Teams du tätig wirst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hatte viel Spaß und Freude, mich mit dir zu unterhalten. Und hoffe, dass wir uns bald wieder voneinander hören.
Wenn ihr diese Folge noch einmal jemandem empfehlen wollt oder alle anderen 30 vorherigen Folgen anhören möchtet, dann geht ihr auf die Website designerklärer.de oder ihr folgt mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Dort findet ihr jeweils den Podcast Designerklärer. Mein Name ist Christoph Lux.